Herr Hostel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, vielen Dank. Herr Hostel, die zweite Runde von US-Sanktionen gegen den Iran treten ab dem 5. November in Kraft. Um welche Bereiche handelt es sich dabei?
Ja, das ist allerdings von hoher Wichtigkeit. Diese zweite Sanktionsrunde ist dafür gedacht, den Iran praktisch kaputt zu machen, tödlich zu treffen. Und da geht es um den Öl- und den Bankensektor. Ich fange mal mit dem Bankensektor an, weil das eben so interessant ist, dass wir ja hier eine Kartellbildung haben weltweit. Und hier soll es darum gehen, den Iran vom SWIFT-System auszuschließen. Das ist das Interbankenverrechnungssystem, das weltweit funktioniert. Und das wäre schon ein gewaltiger Schlag. Der andere Punkt ist aber mindestens genauso ernst, denn hier geht es um den Ölsektor. Der Iran soll praktisch kein Öl mehr exportieren können. Das ist das Ziel der USA, das haben sie so verkündet. Sie haben ganz offen gesagt, dass sie den Iran stark beschädigen wollen, seine Wirtschaft stark beschädigen wollen. Das ist der Weg, den man da in Washington vorhat. Und letztlich ist das Ganze ein gewaltiges globales Tauziehen um die Vorherrschaft der USA weltweit.
Hostel, aber da sind dabei 8 Länder von diesen Strafmaßnahmen ausgenommen worden. Und da sind auch die Hauptabnehmer iranischen Öls. Welche Wirkungen werden dann diese Sanktionen trotz dieser Ausnahme haben?
Wir haben jetzt schon eine gewaltige Auswirkung, die tatsächlich sehr nennenswert ist, bereits heute, ohne dass die Sanktionen in Kraft getreten sind. Denn die Finanznachrichtenagentur Bloomberg meldet, dass der Iran im Oktober nur 1,72 Millionen Barrel Erdöl und Kondensat, also ein sehr leichtes Erdöl, am Tag exportierte. Während kurz bevor Trump den Atomdeal einseitig aufkündigte, also letztlich brach, ja, war der Iran bei 2,87 Millionen Barrel pro Tag angekommen. Das heißt, es fehlen jetzt bereits über 1 Million Barrel am Tag, ohne dass die Sanktionen in Kraft getreten sind. Und tatsächlich wird die nächste Senkung, wenn diese 8 Länder, von denen die Rede ist, wovon einigermaßen feststeht und klar ist, dass China, Indien, Japan, Südkorea und die Türkei zu diesen Ländern gehören. Das sind 5. In der Debatte ist auch noch Griechenland und Pakistan, aber tatsächlich soll das morgen bekannt gegeben werden, noch nicht heute, nämlich mit Inkrafttreten dieser Sanktionen, also irgendwann von uns aus gesehen heute Nacht wird das wohl offen werden, vielleicht sickert auch schon vorher was durch, welches nun das 8. Land wäre, wenn die anderen stimmen. Und ich rechne mal damit, wenn wir jetzt bei 1,7 Millionen sind, dass wir vielleicht auf 1 Million pro Tag herunterkommen, zunächst mal. Und dann wird es darum gehen, dass die ausgenommenen 8 Länder rasch versuchen, andere Erdölbezugsquellen aufzutun, weil offenbar die USA die nicht einfach überfahren wollen. Da sind zu wichtige Gesprächspartner dabei. Man möchte sich nicht von vornherein mit allen verscherzen. Aber das sind alles seltsame Washingtoner Ideen, denn es bleibt wirklich abzuwarten, ob Russland, China und Indien, das ist immerhin ein ganz klares Drittel der Weltbevölkerung, sich mehr als das, sich in dieser Weise von Washington aus zackerieren, also unter Druck setzen lassen wird. Aber immerhin, die Auswirkungen sind gewaltig. Eigentlich könnte ja der Iran deutlich mehr exportieren. Auch das ist keine Frage. Wenn sich nämlich alle an das Atomabkommen gehalten hätten, hätte Iran sehr viel besser dastehen müssen.
Herr Hostel, aber hier 2 Punkte. Erstens, diese 8 Länder haben aber 6 Monate Zeit, sich darauf einzustellen, was sie nicht getan haben. Das ist zum einen, das bedeutet, dass es nicht so einfach ist, das iranische Öl einfach zu ersetzen. Der zweite Punkt, der genauso wichtig ist, dass durch diese Ölknappheit nun Ölpreise angestiegen sind auf über 70 Dollar pro Fass. Das bedeutet, dass Iran einen Teil seines Geldes dadurch kompensieren kann.
Das ist ein interessanter Punkt, denn wir haben überhaupt lauter interessante Bewegungen am Markt sozusagen. Also um es mal so zu sagen, wir erinnern uns an den Mord an dem, wie soll man sagen, Dissidenten Khashoggi. In dem Zuge hat ja Saudi-Arabien drohen lassen durch einen Chefredakteur, dass man den Ölpreis auf 200 Dollar pro Fass steigern werde und werde damit die westliche Wirtschaft praktisch kaputt fahren, wenn da Sanktionen verkündet werden. Das ist ein interessanter Punkt. Nun ist aber der Westen dabei, durch tatsächlich, vollkommen richtig, wie Sie gesagt haben, den Ölpreis hochzutreiben durch seine Sanktionen und schneidet sich damit selbst sein Wirtschaftswachstum ab. Das ist auch ein gewaltiger Punkt. Und tatsächlich, wenn man dann auch noch, wie soll man sagen, Russland und China und vor allen Dingen aber Indien, diese volkreichen Staaten mit 1,2 Milliarden Menschenbevölkerung je, China und Indien, in dieser Weise in einem halben Jahr noch unter Druck setzen will, dann können lauter unkontrollierbare Dinge passieren. Auch das ist klar. Und wir dürfen nie vergessen, das soll ja so sein. Es ist ja sehr wichtig in der jetzigen Finanzblase, wo es im Grunde ja darum geht, daran hat der Iran mitgewirkt, Russland, China wirken daran mit. Russland und China haben gerade weltweit Schlagzeilen gemacht, dass sie gewaltig ihre Goldreserven aufgestockt haben. Russland hat gerade gemeldet, in den letzten Wochen 90 Tonnen gekauft zu haben. Die planen eindeutig eine Goldwährung, die sie paritätisch steuern werden. Also sie haben beide interessanterweise gleich viel Gold gesammelt, Russland und China. Und das ist die große Befürchtung. Überall wird der Dollar aus dem Geschäft gedrängt. Diese riesige Dollarkrise, die im Grunde eine Weltfinanz- und dann auch eine Weltwirtschaftskrise ist, hängt in der Luft. Und was das Finanzsystem dringend vermeiden möchte, ist, dass alle Völker sich umdrehen und sagen, ups, daran ist Washington, daran ist sein vollkommen aufgeblasenes, dummes, korruptes und falsches Finanz- und Geldsystem schuld. Das wollen wir jetzt ändern. Das möchte der Bankensektor, der Finanzsektor gerne vermeiden. Und deswegen kann es gut sein, dass das, was wir jetzt feststellen, dass die im Grunde ihre Krise selber bauen, so wie sie das Attentat vom 11. September an 4 Plätzen in den USA selber gemacht haben, haben die ganze Welt beschuldigt und haben dann einen weltweiten Krieg angefangen. Diese Art selbstgemachte Krisen, das kommt, dieses Szenario scheint hier wieder zuschlagen zu sollen.
Herr Hostel, noch etwas. Der Ausstieg der USA aus dem Atomdeal ist doch ein Verstoß gegen ein international geltendes Abkommen. Das ist auch zugleich eine Verletzung einer Resolution des UN-Sicherheitsrates. Und zum Dritten, das ist auch eine Missachtung eines Urteils des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Also das bedeutet, dass die USA bereit sind, auch die Weltordnung durcheinander zu bringen, wenn es darum geht, bestimmte Ziele zu verfolgen.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil darin alles steckt, was wir brauchen. Wir fangen von hinten an. Grundsätzlich sind die USA an einer Weltordnung, die sie nicht beherrschen, gar nicht interessiert. Das ist die knallharte, traurige Tatsache. Eine Weltordnung gibt es für die USA nur, solange sie den USA nützt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn, obwohl die USA alles tun, um alle Völker zu unterdrücken, die nicht gleich Ja und Amen sagen, wenn die Befehle aus Washington kommen, wenn das nicht klappt, dann werden die USA offenbar bereit sein, die Weltordnung umzustürzen. Dafür haben sie den kauten Trump an die Spitze bekommen, damit das passieren soll. Das ist ein wichtiger Punkt. Den Internationalen Gerichtshof, um dieses vorletzte Stichwort von Ihnen aufzunehmen, den erkennen die USA sowieso nicht an und haben auch nicht aus dem Weißen Haus heraus, aber aus den hohen Chargen der Verwaltung gedroht, militärisch einzugreifen, sollte irgendwer auf den Gedanken kommen, irgendwelche Amerikaner weltweit auf ihren sagenhaften Reisen zu verhaften und dort in Den Haag vor Gericht stellen zu wollen. Das würden sich die USA militärisch nicht gefallen lassen. Da wird also ein Krieg vom Zaun gebrochen. So, sagt man salopp in Deutschland, sind die drauf. So ticken die, so denken die. Und das ist alles vollkommen ungesetzlich. Also hier zu protestieren und zu sagen, das ist gegen das Recht, ist sehr wichtig, weil es festgehalten werden muss. Und jetzt kommt sozusagen die legale und auch faktische, politische Zwangslage, in der jede US-Regierung steht. Dieses Land hat sich in den letzten zig Jahren so weit von Recht, Gesetz, Normalität, Respekt für Verträge und aller Vernunft verabschiedet, dass man weiß, dass wenn die USA in irgendeiner Form zusammenbrechen, dann werden alle irgendwelche Forderungen an sie haben, die das Land nicht mehr erfüllen kann. Das ist also praktisch ein Kampf um die Existenz, in den sich die USA aber selbst hineingewirkt haben. Das ist tatsächlich, indem sie nämlich anderen immerzu an die Gurgel gegangen sind in den letzten zig Jahren, haben weltweit Unterdrückungsstrategien gefahren, bis hin, dass sie heute, während wir miteinander sprechen, versuchen, China von innen zu destabilisieren, Russland auch, und in Indien sind sie ohnehin ganz stark unterwegs. Und ich will von Ihrem Land gar nicht sprechen, und was in Deutschland passiert, ist ja auch sonnenklar, da soll jetzt der Chef der fünften Kolonne Washingtons, nämlich der Chef der Atlantikbrücke, erst CDU-Chef und dann Kanzler werden. Und hier regt sich ein gewaltiger Widerstand und da wird gekämpft mit gefälschten Umfragen beim Spiegel und so weiter. Nur, dass wir verstehen in dieser Diskussion, wir reden nicht im luftleeren Raum. Das ist ein globaler Machtkampf, in dem der Iran jetzt steht, aber viele andere Länder auch. Und natürlich dürfen wir uns überlegen, was passiert da, nämlich vermutlich eine globale Solidarisierung gegen Washington. Das jedenfalls hoffen alle Menschen, die das Gefühl haben, es sollte auf Gottes Erdboden gerecht zugehen und nicht so, dass einer einfach alles einkassieren kann, was die Völker weltweit hart erarbeiten.
Herr Hosse, noch etwas. Die Regierung in Washington übt einen starken Druck auf verschiedene Länder, darunter auf ihre europäischen Verbündeten, bei diesen illegalen Sanktionen mitzumachen, sonst laufen sie Gefahr, einfach bestraft zu werden. Das ist auch ein Punkt, an dem man nicht so einfach vorbeischauen kann.
Das ist vollkommen richtig, gerade ich als Deutscher und Europäer kann da nicht so einfach vorbeischauen. Die Tatsache ist doch die, wir haben zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg einen wirklich starken Bruch in der NATO-Allianz, was die gemeinsame Politik angeht, weil die Europäer klar beschlossen haben und bestehen auch darauf, dass sie diese Sanktionen nicht mitmachen, dass sie das Recht nicht brechen, dass sie nicht aus dem Atomvertrag aussteigen wollen. Da sind sie sich einig mit Russland und China. Das sind ja die anderen Partner im UN-Sicherheitsrat. Frankreich und England stehen hier zusammen. Da gibt es Differenzen in der täglichen Politik. Da wird um den Brexit gestritten, dass die Fetzen fliegen. Jetzt gerade soll eine Einigung passiert sein, aber man weiß gar nicht, wie tragfähig die ist und so weiter. Trotzdem, in diesem Punkt bleiben sie beieinander. Sie wollen nicht mitmachen. Allerdings, darüber hatten wir ja gesprochen, sind die Europäer extrem schwach. Noch immer reden sie über Möglichkeiten und vielleicht eine andere eine Art am Finanzgeschäft mit dem Iran teilzunehmen durch eine sogenannte Zweckgesellschaft. Ja, natürlich fragt sich der geneigte Zuschauer, was reden die denn da für faules Zeug herum, statt es endlich gemacht zu haben und die Zweckgesellschaft fertig zu präsentieren, warten sie offenbar, bis die Sanktionen in Kraft sind, damit die Amerikaner angefangen hätten. Das ist Quatsch, so macht man das nicht, wenn man wirklich entschlossen ist. Es gibt infolgedessen auch von den höchsten Spitzen des iranischen Staates Zweifel an der Vertragstreue der Europäer. Die sind angebracht tatsächlich, aber andererseits kann man nicht leugnen, dass hier ein Bruch zwischen Washington und den Europäern eindeutig passiert ist. Das treibt die Europäer auch näher an Russland heran, das ist der nächste große Nachbar, der da nicht mitmacht, und selbstverständlich auch an China. Diese Dinge sind alle auf dem Tisch und sie sind bedeutsam für diesen globalen Machtkampf, um den es jetzt geht.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorokny.